Frische Sicht, Presseportal für unabhängigen Journalismus.
Ich darf mit Milena Preradovic sprechen. Frau Preradovic ist Journalistin, Autorin, Moderatorin. Sie entwickelte und moderierte unterschiedlichste Formate bei großen Sendern wie RTL, Sat.1 oder N24. Anfang 2020 hat sie einen eigenen Blog und YouTube-Kanal gegründet, Preradovic. Und ihr YouTube-Kanal hat mittlerweile 75.000 Abonnenten. Und unser Thema heute ist Journalismus in der Krise. Frau Preradovic, ich habe zuerst die Frage an Sie. Warum haben Sie einen eigenen Kanal gegründet?
Tja, das war irgendeine Schnapsidee im Grunde mit einem Freund zusammen. Und wir haben uns das einfach mal überlegt, ist es möglich, quasi in meinem hohen Alter nochmal auf so ein ganz neues Medium zu gehen? Und nach dem Motto, wir probieren das einfach. Und das war, also die Idee war Januar letzten Jahres. Im Februar sind wir gestartet, also ist ein Jahr jetzt her. Und wir hatten am Anfang Interviews in Sachen E-Mobilität, Lebensversicherungen, Wahl in USA und so weiter. Und dann schließt sich natürlich Corona an. Und dann wussten wir, also inzwischen mache ich den Kanal alleine. Der Freund von mir geht wieder einem Brotjob nach. Und dann haben wir gedacht, was machen wir denn mit Corona? Müssen wir ja irgendwas machen. Das war ja ganz neu alles und so. Und dann haben wir mal Drosten angeschrieben, Kekulé angeschrieben, also die damals und heute berühmten Virologen. War einfach so, ne? Von Kekulé haben wir immerhin eine Absage bekommen. Von Drosten gar nichts. Gut, der hat wahrscheinlich eine Menge Anfragen gehabt. Und dann beim Recherchieren lief uns Wodak über den Weg. Und da haben wir gedacht, was sagt denn der für komische Sachen? Man muss ja überlegen, das war Anfang März letzten Jahres. Ne? Und dann habe ich gesagt, mit dem telefoniere ich mal. Und dann war er auch so freundlich, hat eine Stunde mit mir telefoniert und hab ich natürlich recherchiert, habe ich gesagt, diesen Mann muss man einfach hören. Also ich wusste ja nicht, ob er recht hat zu dem Zeitpunkt. Ja, ich wusste gar nichts, aber er hat wirklich eine Expertise gehabt. Er hat, sagen wir mal, den Fake der Schweinegrippe-Pandemie im Europarat in einem Untersuchungsausschuss aufgeklärt. Ja, und da habe ich gedacht, das ist Journalismus, wenn man so eine Stimme auch hört. Dann habe ich gesagt, ja, Dr. Wodak, ich würde das Interview gern mit Ihnen machen. Und dann sagt er, Sie sind aber mutig. Ich habe damals nicht kapiert, was der meinte. Ne? Und heute habe ich das kapiert. Danach brach die Hölle los. Also im Grunde, das war am Freitag, der 13. März 2020. Ja, und so bin ich eigentlich plötzlich in dieser Corona-Geschichte gelandet. Ja, und dann brach es so, sagen wir mal, über uns herein und über Wodak. Der wurde ja, erst gab es einen Korrektivartikel, der wurde dann in quasi allen großen Tageszeitungen und Magazinen entweder abgedruckt oder verändert abgedruckt. Also eine richtige Diffamierungskampagne. Man hat also quasi die Kampagne auch gesehen, ja. Ich habe gesagt, was ist denn hier los? Und ich war halt schon länger aus Deutschland weg. Ende 2009 bin ich nach Österreich zu Servus TV damals gegangen. Und ich hätte nie geglaubt, dass sowas möglich ist. Ich war naiv. Also ich habe irgendwie eine Entwicklung im deutschen Journalismus verpennt in Österreich. Ja? Und das waren so die Anfänge. Also entstanden ist das aus einer Laune heraus.
Ja, es ist sehr, sehr interessant, weil Sie ja auf Ihrem Kanal darauf folgend ja durchaus Personen zu Wort kommen lassen, die ansonsten sehr, sehr kontrovers diskutiert werden, beziehungsweise eher in eine Ecke medial gestellt werden, die ja nicht sonderlich rühmlich ist. Also das Thema Verschwörungstheoretiker, Corona-Leugner, was ein ganz furchtbares Wort ist.
Ich habe noch kein Interview, der Corona leugnet.
Ja, das ist.
Ich möchte aber auch sagen, dass all diese Leute vor Corona hoch angesehene Leute waren, Experten, hoch angesehene Wissenschaftler. Ja, ein Bhakti wurde geehrt mehrfach. Ist einer, der unheimlich viel veröffentlicht hat als Wissenschaftler. Also eine hoch angesehene Persönlichkeit. Also die sind alle erst mit Corona zu zweifelhaften Leuten geworden. Ja? Vorher waren sie das nicht.
Ja. Und wie können Sie sich das erklären, dass diese Leute sozusagen im Mainstream, in Anführungszeichen, nicht gehört werden? Trotz zum Beispiel Petitionen, die mittlerweile eingereicht wurden, zum Beispiel bei der ARD. Wie können Sie das bewerten aus Ihrer Sicht?
Naja, es gibt ein Narrativ in Deutschland und dieses Narrativ wird verfolgt. Also wir haben dieses Corona und was die Regierung sagt, das nehmen die klassischen Medien auf, erstaunlich unkritisch. Es hat vielleicht auch viel mit Angst zu tun. Gerade am Anfang wurde ja eine ganz große Panikwelle, ich meine, gut, das machen sie ja immer noch, geschoben. Und naja, ich meine, das ist ja auch ganz klar, wenn ich meine Gegner, die vielleicht auch gute Fakten haben, von Anfang an diffamiere, dann muss ich mich mit ihnen nicht auseinandersetzen. Das ist eigentlich eine sehr clevere Strategie, wenn man das dann so machen möchte.
Ja, natürlich. Jetzt wäre meine Frage an Sie, da Sie ja wirklich eine sehr, sehr große Expertise haben im Bereich Medien und Journalismus. Sie sind ja seit 30 Jahren in der Branche tätig. Wie haben Sie denn zu Anfang Ihrer Karriere die journalistische Arbeit in Redaktionen großer Sender erlebt, in denen Sie ja tätig waren? Wie wurden dort Themen aufgegriffen, recherchiert? Können Sie mir da mal einen kleinen Einblick geben?
Also ich fange mal, also im Radio, ich war bei Antenne Bayern, also quasi das Gründungsmitglied, die erste Redakteurin von Antenne Bayern, dem landesweiten Radiosender in Bayern. Damals war es wirklich frei. Also habe ich das empfunden. Ich habe Nachrichten gemacht, ich habe auch moderiert, aber ich habe in erster Linie Nachrichten gemacht. Und wir hatten auch sowas wie die Tagesthemen, so als das hieß Tagesspiegel, das war halt immer so dreimal am Tag, ja? Also sehr ausführliche Nachrichten. Und ich habe da sehr... Ich habe es gar nicht so nachrichtlich gemacht. Ich habe es sehr erklärerisch gemacht und ich habe viele Sachen auch gerade im Jugoslawienkrieg viel versucht zu erklären. Ich durfte das alles machen. Also das war wirklich erstaunlich. Egal was ich gemacht habe, ich durfte das machen. Bei RTL war es eigentlich auch so. Also wir haben damals mit Punkt 12 angefangen und jede Idee, die ich irgendwie hatte, habe ich umgesetzt. Und ich habe es einfach gemacht und niemand hat mir jemals irgendwo reingeredet, ja. Und ich habe mich auch da schon teilweise aus dem Fenster gehängt. Also das vor allem auch im Bürgerkrieg. Und das war ja ein ganz schwieriges Thema. Da gab es ja auch ein Narrativ damals. Genau. Da gab es ja auch das Gute und das Böse. Mhm. Ja? Und da gab es ja wenig dazwischen. Ich persönlich glaube gerade bei Bürgerkriegen nicht an Gut und Böse, sondern an differenzierte Herangehensweise. Und das fehlte komplett. Selbst so renommierten Zeitungen und Medien wie Spiegel oder Süddeutsche, also im Vergleich zu heute ist nicht zufällig. Und damals habe ich das schon versucht, etwas anders zu machen. Also ich habe mich auf keine Seite gestellt, aber ich war durch meine serbische Herkunft, mein Vater ist bosnischer Serbe gewesen, ja, war ich vielleicht etwas anders noch informiert, hätte vielleicht ein paar andere Informationen. Und ich habe versucht, das Ganze differenziert zu betrachten. Also es ist teilweise, habe ich auch böse Briefe bekommen, sogar Morddrohungen. Ja, man wollte mich aus dem Hubschrauber über Serbien abwerfen oder irgend so Quatsch. Ja. Aber der Sender hat mich gelassen. Ja. Ich hab alles machen dürfen. Und später habe ich ja noch Nachrichten gemacht bei N24, heute Welt. Ja. Und auch dort habe ich, also viele, viele Sachen, die jetzt vielleicht gar nicht so wahnsinnig mainstreamig waren, gemacht, gesagt, getan. Es gab sogar Momente, wo ich gedacht habe, bin ich jetzt zu weit gegangen oder so. Aber es gab nie irgendetwas. Also nie hat mich jemand behindert oder gesagt, das darfst du nicht. Und geschweige denn, dass jemand mich nach meiner Haltung gefragt hätte, was ja heute enorm ist. Ja, also das habe ich schon von mehreren Kollegen gehört, dass die in ihren Sendern nach ihrer Haltung gefragt werden. Und das ist schon ausgesprochen bedenklich, weil Haltung ist ja jetzt hat ja nichts mit Journalismus zu tun.
Ja, das stimmt. Und wie können Sie sich jetzt diese Entwicklung hin zu dieser, ich möchte es jetzt mal sehr euphemistisch ausdrücken, zu dieser homophonen Berichterstattung erklären? Wie kann das sein? Sind das finanzielle Abhängigkeiten oder ist es so, dass man einfach postulieren muss, dass auch Journalisten ja einfach nicht wirklich neutral sein können, sondern ihre eigene Haltung doch immer in irgendeiner Art und Weise einfließt in deren Arbeit. Also wie sehen Sie das?
Ich glaube, das sind mehrere Geschichten. Ich glaube einmal, dass es eine Vernetzwerkung zwischen Politik und Medien gibt,
ja.
schon länger, ja. Mhm. Also wenn Regierungssprecher dann Intendanten von ARD-Sendern werden, wie in Bayern zum Beispiel. Ja, das ist ja, das verquickt sich ja alles so zusammen. Ja. Also ich glaube nicht, dass da jetzt jemand anruft und sagt, ihr dürft nur noch das sagen. Aber ich glaube, das läuft so ein bisschen smoother ab. Ja, also man kennt sich, man ratscht zusammen, man hat vielleicht die gleichen Ideen. Also das ist vielleicht die eine Geschichte. Mhm. Die andere Geschichte, das Finanzielle, ja, also die deutsche Bundesregierung hat ja letztes Jahr viele, viele Millionen für die deutschen Verlage auch locker gemacht.
Ja.
Für den digitalen Ausbau, ja.
Ja.
Aber natürlich, wes Geld ich nehme, das Brot ich fress. Nee, wes Brot ich fress, das Lied ich singe, so heißt das. Ja? Ja, ich will das gar nicht so sagen, dass es so ist. Aber natürlich, wenn mich jemand finanziert oder wenn mir jemand Geld gibt, Bill Gates gibt, glaube ich, wenn ich mich da jetzt nicht irre, also ich meine mal gelesen zu haben, 4 Milliarden im Jahr weltweit für Medien aus.
Ja, also auch über seine Stiftungen, Medien. Ne? Genau.
Ja. Ja. Genau, das heißt, Google gibt inzwischen sehr, sehr viel Geld für Medien aus. Also das sind immer Projekte und Unterstützung und so und solche Sachen. Aber es ist halt Geld, das da fließt. Also ich glaube, dass das auch einen gewissen Einfluss haben kann. Und das Dritte ist, dass natürlich Medien von solchen Situationen ganz gut leben, gerade Nachrichtensender und Nachrichtensendungen. Ja? Mhm. Also so erklärt man, dass vielleicht das auch die kommerziellen Sender quasi genau die gleiche Schiene fahren wie die öffentlich-rechtlichen. Angst, Panik, Quote. So einfach ist das. Und wenn ich mich daran erinnere, meine Zeit bei N24, das Allerwichtigste, das Allerwichtigste war die Quote. Und wenn es hieß, boah, das hat gestern eine geile Quote gemacht, das machen wir heute nochmal. Ja, da ging es nicht um Inhalte. Mhm. Also das ist, glaube ich, das dritte Standbein dieser Geschichte. Die machen ja alle unheimlich gute Quote jetzt. Und es ist Haltung, es ist Quote. Manche fallen, ja, was noch dazu kommt, ist, dass sich die anderen nicht mehr trauen, ihre anderen Meinungen zu äußern. Also es gibt da keine Diskussionen mehr, was ich mitbekommen habe, was man mir erzählt, ja. Ich bin da ja jetzt auch raus, aber was man mir erzählt, du kannst dich da nicht hinstellen und sagen, also ich weiß nicht, dieses Coronavirus ist vielleicht gar nicht so gefährlich, sagt ja inzwischen sogar die WHO nach einer Studie von Professor Ioannidis und so. Das kann man nicht mehr diskutieren, sowas. Ja? Da wird man ausgegrenzt, da wird man in die Ecke gestellt, dann kommt das Gespräch mit dem Chef nach der Haltung.
Hm? Ja.
Und die halten dann eher ihren Mund. Ne, klar, die haben dann vielleicht auch eine Hypothek und Familie und überhaupt wollen keinen Ärger und bla bla, wie das halt überall so ist. Und ich glaube, all diese Sachen zusammen, die machen das aus, was heute unsere Medien, also wie sie versagen. Mhm. Also das ist ein unfassbares Versagen. Ich hätte mir das nie vorstellen können früher. Mhm.
Wie bewerten Sie eigentlich in diesem Kontext auch den Einfluss der sozialen Medien, die wir jetzt natürlich auch nutzen, sozusagen als freie Journalisten? Aber diese sozialen Medien haben ja auch nachweislich einen extremen Einfluss auf die Meinungsbildung. Ich möchte da jetzt nur zum Beispiel Videolöschungen benennen auf YouTube. Ich möchte benennen die Algorithmen, die letztendlich dem Konsumenten vorschreiben, was sie sehen. Wie bewerten Sie diesen Einfluss der sozialen Medien im Moment?
Ich finde das ganz schwierig zu bewerten, weil es gibt ja Einfluss auf allen Seiten. Ja? Mhm. Einerseits, sagen wir mal, würden wir nicht all diese Videos und diese Interviews und so weiter machen, dann gäbe es halt nur die eine Meinung. So vervollkommnen wir das Bild, würde ich mal sagen. Ja? Sehe ich auch so ein bisschen als meine Aufgabe, das Bild zu vervollkommnen inzwischen. Mhm. Und was, ja, klar, diese Algorithmen, aber wir sind so mittendrin in dieser digitalen Revolution. Ich weiß auch noch gar nicht, wo das so hingeht, ja. Man kann ja bei Revolutionen immer erst hinterher sagen, was es gebracht hat. Wenn man mittendrin ist, ist man ja eher ein bisschen blind, ja.
Ja.
Und natürlich haben die einen großen Einfluss. Und natürlich gibt's diese Blasen. Jeder ist in seiner Blase. Und ich habe zum Beispiel auf Facebook zwei Blasen, zwei völlig gegensätzliche Blasen. Ich habe meine alte Milena Preradovic Freundschaftsblase mit auch, weiß ich nicht, 4.000-5.000 Leuten da. Da sind ganz viele, genau die Journalisten, die mich zum Beispiel heute angreifen und so weiter, sind die drin. Wenn ich dort meine Videos poste, inzwischen geht's auch schon. Beim letzten hatte ich, glaube ich, 18 Likes. Ja. Das fing mal an mit gar keinem oder mit einem und so. Und ganz am Anfang gab es eine Menge Shitstorms gegen mich. Und jetzt habe ich die Punkt Preradovic-Seite. Das ist natürlich die ganz andere Blase, die gegenteilige Blase. Das sind die Leute, die kritisch sind und dieses Narrativ nicht einfach schlucken wollen. Und das ist ganz interessant, diese zwei völlig unterschiedlichen Blasen zu sehen. Wenn man nur eine hat, ist natürlich blöd. Dann kriegt man vieles nicht mit. Aber im Grunde ist ja auch, Tagesschau ist ja auch eine Blase. Tagesschau heute, wenn sich nur bei den, sagen wir mal, klassischen Medien oder öffentlich-rechtlichen oder bei der Süddeutschen, Spiegel und so weiter informiert, der kriegt halt auch nur die eine Seite mit. Finde ich aber jetzt genau bewerten, was die sozialen Medien für einen Einfluss haben, also da fühle ich mich jetzt gar nicht berufen. Ja. Weiß man noch, glaube ich.
Ja, es ist sehr, sehr schwer fassbar natürlich, diese Dynamiken, die dort entstehen. Jetzt wäre noch meine Frage grundsätzlich, was bedeutet für Sie guter Journalismus? Was muss dieser Journalismus leisten aus Ihrer Sicht?
Also Journalismus muss eigentlich auf jeden Fall immer leisten, alle Seiten zu zeigen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Also das ist ja Information. Ja? Wenn man nicht sage, okay, es gibt mehrere Meinungen, der eine A sagt so, B sagt so und okay, und ihr macht euch mal euer Bild. Das wäre eigentlich der perfekte Journalismus. Ich bin gar nicht sicher, ob ich das früher ganz genauso gesehen habe oder ob ich auch so ein bisschen noch in der Blase drin war, ja, und aber grundsätzlich, das haben wir ja auch gelernt, also man muss halt alle Seiten zeigen. Ne? Und das hat, das findet einfach nicht statt. Mhm. Also auch wie gesagt, auch bei den ehemals seriösen Zeitungen wie Süddeutsche oder Tagesspiegel oder wirklich, ich finde, diese Süddeutsche ist nicht seriös. Ja, das ist keine seriöse Zeitung mehr. Ich möchte es nochmal sagen.
Es ist ja hochspannend, ja. In dem Kontext kommt mir natürlich der Gedanke, da ich auch in meinem Presseportal jetzt hauptsächlich Kritiker der derzeitigen Maßnahmen zu Wort kommen lasse. Es ist ja so, also der Vorwurf sozusagen der Einseitigkeit kann ja jetzt auch Portalen oder Blogs vorgeworfen werden, wie den unseren. Was, wie denken Sie das? Oder was
wird
denken
mir
Sie
davon? Vorgeworfen, sehe ich völlig anders. Ja? Man kann doch jetzt von uns nicht verlangen, dass wir die Arbeit machen, wie ein ZDF oder eine Tagesschau, ja, mit weiß ich nicht, wie viel 100 Redakteuren und Korrespondenten. Mhm. Ja? Mhm. Das heißt, wir hätten ja überhaupt gar keinen Job, wenn die ihre Arbeit machen würden. Und das ist ja das Verrückte. Wir machen genau den Teil der Arbeit, die nicht machen. So einfach ist das. Ja? Mhm. Aber wir können nicht leisten, alles abzudecken. Wir haben auch nicht den Auftrag. ARD und ZDF haben ja tatsächlich den Auftrag. Staatsauftrag. Steht im Staatsvertrag so drin. Also die verstoßen wirklich gegen Verträge. Was wir ja schon mal nicht tun. Ja? Mhm. Aber wir können das ja gar nicht leisten. Aber insofern ist es eine völlig legitime Aufgabe, finde ich, wenn man den Part zeigt, der einfach da nicht da ist. Also ich finde es auch so bigott. Also ich höre das ja häufiger, gerade von Leuten aus dem Nachrichtenjournalismus. Ja, aber du musst ja auch alle Seiten abdecken. Nein, muss ich nicht, kann ich ja gar nicht. Ja, ich bin hier in meinem Souterrain von meinem Haus, ja. Hab eine 70-Euro-Kamera da und ein 50-Euro-Mikro, ja, und dann geht's los. Ich habe diese Aufgabe nicht und ich glaube, Sie haben die auch nicht. Aber natürlich versuchen die, das ist so ein Totschlagargument, genauso wie, das ist auch so ein schönes Totschlagargument, worüber ich mich wahnsinnig aufrege, wenn es immer heißt, man darf nicht mit Rechten laufen. Also auf einer Demo. So nach dem Motto, da vorne sind vier Rechte. Das heißt, du darfst nicht auf der Demo laufen, wenn du nicht selber dich zu diesen Rechten zählen willst. Das ist ein moralisches Demonstrationsverbot. Das ist eine Unverschämtheit, ja? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, auf eine Demo der NPD gehe oder der AfD, wenn das deren Demo ist, das ist was anderes, ja? Mhm. Aber wenn es Demos gegen die Maßnahmen sind, wo halt auch ein paar Rechte rumlaufen, ich meine, es laufen überall immer alle rum, ja? Dann zu sagen, das darfst du nicht, also das ist wirklich, das ist echt zum Kotzen.
Also da muss ich auch sagen, ich finde es hoch, hoch interessant, was Sie eben vorhin erwähnt haben. Also dieser klassische Journalismus oder klassische Reporter. Ich muss jetzt zum Beispiel an einen Herrn Scholl-Latour denken, der wirklich vor Ort war und wirklich von der Front berichtet hat. Das passiert ja im Moment gar nicht. Und ich muss sagen, ich war auf
oh, Angst, Maske, weit weg.
Ja, ich war auf vielen Demonstrationen ganz bewusst und ich muss sagen, ich habe durchaus selbst Rassismuserfahrungen und kann aber wirklich sagen, auf diesen großen Demonstrationen, auf denen ich war, und ich war wirklich dann zu Fuß Kilometer unterwegs, habe Leute befragt, interviewt, fotografiert, gefilmt. Ich muss sagen, auf diesen Demonstrationen ist wirklich ein Querschnitt durch die Bevölkerung. Von links nach rechts, also das, was wir jeden Tag auf der Straße sehen. Und interessanterweise sehr viele Intellektuelle, Akademiker, Mediziner, Juristen.
Und so viele Altlinke, ne?
Altlinke,
ja, da gibt es einen Haufen alter Linker, die da rumlaufen. Ne? Die sind jetzt alles Nazis, die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht.
Ganz erstaunlich. Und ich muss persönlich sagen, da falle ich jetzt aus meiner journalistischen Rolle, ich bin zutiefst betroffen über die Bilder, die ich in den öffentlich-rechtlichen Medien diesen Demonstrationen gesehen habe. Und
ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das ist Betrug.
Ja?
Ja, es ist Betrug, uns diese Bilder zu zeigen. Also es ist Betrug, da nur auf irgendwie drei AfD-Flaggen, drei Reichsbürger-Flaggen und dann werden nur Menschen interviewt, die entweder völlig irre sind oder mit Elfen reden, ja, so nach dem Motto, um klarzumachen, diese Querdenker sind nicht ganz knusper in der Birne. Da kommt nie ein eloquenter Mensch zu Wort, ja, wenn zum Beispiel, ich sehe es ja häufiger bei Reitschuster, der ja auch über die Demos geht, der interviewt ja auch querbeet alles Mögliche und macht das live, ja.
Ja.
Das ist natürlich, da ist alles unterwegs. Und die Öffentlich-Rechtlichen, die tun so, als ob dort nur Irre und Nazis wären, ja. Und das ist Betrug. Ja, irgendwie schon, oder? Betrug zumindest am Zuschauer, weil das nicht die Realität, in keinster Weise die Realität widerspiegelt und auch kein Zufall ist.
Und da finde ich jetzt eben sehr, sehr interessant, da wollte ich Sie auch drauf ansprechen. Wie sehen Sie denn jetzt diese sozusagen neuen Formen des Journalismus, die sich jetzt entwickelt haben? Also ich finde gerade dieses Thema Livestreamer, also diese YouTuber, die wirklich stundenlang mit Akkus bepackt und Handy über die Demonstration laufen und stundenlange Livestreams online stellen. Wie bewerten Sie das? Aus Ihrer Sicht, also diese ganz neuen Formen des Journalismus, die man ja eigentlich vorher so nicht wirklich gekannt hat.
Nee. Und die es auch nicht geben würde, wenn die normalen Medien ihre Aufgabe erfüllen würden. Wenn die normal berichten und nicht jeden diffamieren und diskreditieren würden, dann gäb's die nicht und uns auch nicht. Ja, was hätten wir dann groß zu sagen? Wir würden irgendwo auf YouTube rumdümpeln mit 2000 Followern so ungefähr, ja. So wäre das. Also die haben sich im Grunde das selber geschaffen. Aber es ist toll. Es ist, also im Grunde ist es toll. Es ist natürlich, wird immer schwieriger zu unterscheiden. So, worauf kann ich mich verlassen? Wer ist seriös und so? Das ist vielleicht für Journalisten wie mich, ich bin ja Recherche gewöhnt, ich habe recherchieren gelernt, ist das vielleicht ein bisschen einfacher. Ja? Aber wenn ich aus einer ganz anderen Branche komme, da weiß ich ja jetzt nicht, was stimmt oder erzählt der, was ist, kann ich dem vertrauen oder die wissen auch nicht, wo sie nachgucken sollen. Also insofern ist das auf der einen Seite toll, dass es das alles gibt. Wobei diese Livestreams sind ja im Grunde die ehrlichste Art fast von Journalismus. Ja, man geht irgendwo hin, der Zuschauer ist live dabei und man trifft irgendwelche Leute und interviewt die. Ja? Das ist eigentlich eine sehr ehrliche und faire Geschichte. Ja? Aber natürlich, im Netz tummelt sich natürlich auch einiges, wo ich sage, hui, 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 ja.
Ja.
Sagen wir mal so, es macht es dem Bürger nicht leichter. Der Bürger, der war ja immer gewohnt, er guckt sich dann um 8 Uhr die Tagesschau an oder heute oder so oder vielleicht nur das Heute-Journal und die Tagesthemen, liest seine Zeitung, die er hat, so die jeden Morgen vor seiner Haustür liegt und dann ist er informiert. Und das Problem ist, der muss sich heute leider mehr Mühe geben, um informiert zu sein, weil es schwieriger geworden ist.
Da hätte ich eine Frage, gerade für unsere Zuschauer und Zuhörer. Was hätten Sie denn für Tipps als Expertin für Laien, für Medienlaien, sich gut zu informieren?
Also ich sage das häufiger auch in meinen Videos, man muss sich auf allen Seiten informieren. Also ich höre jetzt ganz oft, die Fernsehen gucke ich mir nicht mehr an, also die Nachrichten gucke ich mir nicht mehr an und das ist doch alles. Finde ich persönlich nicht richtig. Wenn ich mich wirklich informieren will, dann muss ich natürlich alle Seiten hören. Und dann muss ich mal schauen, was sagt die Tagesschau, auch wenn es keinen Spaß macht, ja. Und gehe auf der anderen Seite, gucke ich mir im Internet interessante YouTuber an, mit interessanten Themen, interessanten Gästen, lese vielleicht die Süddeutsche und den Spiegel und Rubicon, ja, also im Grunde das erfordert es heute. Also dieses, ich gucke mir das alles nicht mehr an und das lese ich nicht mehr, halte ich nicht für richtig. Weil es ist egal, in welcher Blase man erstickt. Ja, es ist immer blöd zu ersticken.
Ja.
Deswegen ist es besser, so überblasenmäßig unterwegs zu sein. Ich mache es natürlich sowieso, als Journalistin muss ich das ja. Ich kann ja nicht sagen, lese ich nicht mehr oder das gucke ich nicht mehr. Aber ich würde es eigentlich jedem empfehlen, ja. Weil man soll sich ja sein eigenes Bild machen. Ich möchte ja auch gar nicht, dass auch meine Zuschauer einfach nur sagen, boah, Preradovic, das ist die Wahrheit per se und ich glaube alles, was die sagt und nichts, was die anderen sagen. Ich möchte das gar nicht. Ich möchte, dass jeder in der Lage ist, sich eine Meinung zu bilden. Und davon sind wir heute weit entfernt. Also diese alten Muster eben, sich nur aus dem Fernsehen und aus der Tagespresse zu informieren, funktioniert einfach nicht mehr. Und viele Leute sind, das sieht man ganz gut in dieser Krise jetzt gerade, also die einen lehnen diese YouTube völlig ab, also das ist alles Schwurbler, so ungefähr. Meine Süddeutsche ist die Wahrheit. Und die anderen sagen, boah, den Dreck kann ich nicht lesen, ich gehe nur auf YouTube. Und beides ist fatal, finde ich.
Ja, ist interessant, wir hatten neulich Herrn Professor Rupert bei uns im Gespräch, ein ganz spannender Mensch, Psychologe, Psychotherapeut, und er merkte auch an, jeder Mensch hat seine eigene Realität und nur sozusagen die Kumulierung dieser ganzen Realitäten in unserer Gesellschaft ergibt ein Ganzes, ein Bild. Ja, das an die Wahrheit reicht.
Richtig. Sozusagen.
Jetzt habe ich nur noch eine letzte Frage an Sie, Frau Preradovic. Und zwar, was wäre Ihr größter Wunsch für die Zukunft?
Tja, das ist aber eine große Frage. Mein größter Wunsch für die Zukunft? Also wahrscheinlich nicht, Sie meinen jetzt nicht, was mich angeht, sondern generell
Weltfrieden? Es darf privat sein, es darf auch global gedacht sein.
Also tatsächlich wünsche ich mir, dass wir im Zuge dieses ganzen Wahnsinns, möchte ich es fast benennen, nicht komplett unsere Freiheit verlieren. Ich glaube schon, dass wir da Gefahr laufen, weil jede Freiheit, die man abgibt, die ist erstmal weg. Und die Erfahrung zeigt, dass man sie nie alle wieder zurückkriegt, die man abgegeben hat. Ja? Und ich weiß nicht, wie lange das jetzt weitergeführt werden soll, dass wir jetzt vielleicht immer nur noch Masken mehr. Also ich habe den Eindruck, dass Zero-Covid plötzlich wieder super in ist. Ich meine, das ist nicht realistisch. Das sage nicht ich, weil ich bin kein Arzt, ich bin kein Wissenschaftler, aber ich habe mit so vielen gesprochen. Das ist nicht realistisch. Das ist so, wie wir verbieten morgen den Schnupfen. Das ist genauso unrealistisch. Also was wir, ein anderer Arzt hat mir gesagt, was wir gerade tun, ist das Ende der medizinischen Vernunft. Alles, was wir gelernt haben, wird über Bord geworfen. Gleichzeitig werden halt unsere Grundrechte extrem eingeschränkt und mich erschüttert, dass das niemanden oder ganz wenige nur überhaupt interessiert, ja, dass man, wenn man das anmerkt, wenn man sagt, dass es wichtig ist, unsere freiheitlichen Rechte, dass ich meine, das ist ja hart erkämpft, ja, und das ist das seit, das gibt's ja auch erst seit dem 20. Jahrhundert in dieser Form. Und wir sind vielleicht gerade dabei, das alles wieder abzugeben. Davor habe ich große Angst. Ich habe ein bisschen Angst, dass auch Politiker Gefallen daran finden, im Volk zu sagen, was es zu tun hat. Wenn ich Angela Merkel sehe, die sagt, private Reisen sind zu unterlassen, wortwörtlich. Da denk, oder eine private Besuche war es. Private Besuche oder sind zu unterlassen. Da denke ich mir, hör mal zu, mein Angestellter. Ja? Was erlaubst du dir eigentlich mit mir hier? Wie redest du mit deinem Souverän? Das ist eigentlich eine Einstellung, die ich mir wünsche. Ja, das wird, wir werden behandelt wie Kinder, wie Unmündige, und wir lassen uns das gefallen. Das geht nicht mehr weg. Die finden das super. Ja, die werden nicht mehr so beschimpft. Die können den Leuten sagen, was sie zu tun haben. Die können völlig neue Gremien erfinden. Ministerpräsidenten und eine Kanzlerin. Oh ja, prima. Steht nirgendwo. Scheiß drauf. Schreiben wir es halt rein. Ja. Davor habe ich vor dieser Willkür. Was hier passiert in dem letzten Jahr, was passiert ist, halte ich für Willkür. Und ich habe Angst, dass diese Willkür weitergeht. Gut, nun wollten Sie ja jetzt nicht wissen, wovor ich Angst habe, sondern was ich mir wünsche. Ich wünsche mir, dass diese Willkür aufhört. Aber ich bin gar nicht so wahnsinnig optimistisch, muss ich sagen.
Frau Preradovic, das sind sehr ernste Worte für den Schluss unseres Gesprächs. Trotzdem wünsche ich Ihnen, dass Ihre Befürchtungen nicht eintreffen, sondern vielleicht viele Menschen auch in dieser Situation wirklich reflektieren und auch eine Chance nutzen, die auch jetzt in dieser Situation gegeben ist, sich ihrer selbst bewusst zu werden, in die Empathie zu kommen.
Und oh ja, ja, das brauchen wir. Empathie mit Kindern zum Beispiel ist unfassbar, wie unempathisch die Regierungen mit Kindern umgehen. Ja. Verrückt. Also das hat nichts damit zu tun, dass die keine Kinder haben. Das wird ja oft gesagt, dass das, weil die kinderlos sind. Ich bin auch kinderlos, aber ich bin weit entfernt von so wenig Empathie und Anteilnahme.
Ja, also in dem Ganzen kann ich abschließend sagen, in diesen Wirrungen finden sich ganz, ganz tolle Begegnungen und tolle Menschen auch. Also ich muss sagen, in diesem Jahr habe ich wirklich... Also ich fühle mich persönlich sehr beschenkt durch ganz, ganz tolle Begegnungen und tolle Menschen, die jetzt diesen Weg mit mir das, gehen oder mit denen stimmt, ich diesen ne? Weg gehen darf.
Ja, das geht mir genauso. Also so viele reflektierte Menschen, kluge Menschen, also auch Menschen, die halt in der Lage sind, über Barrieren und Systeme hinauszudenken, ja, also nicht nur im System zu denken, sondern über ein System hinauszudenken, also die frei auch denken können, die mutig sind, die einfach mal was tun, die aufstehen und sagen, so geht das nicht. Ganz toll, ich habe auch ganz tolle Menschen kennengelernt. Stimmt, wir sind eigentlich wirklich beschenkt und insofern war es schon Corona-Gewinnler, ne?
Ja, und wir haben auch noch das Ende unseres Interviews richtig hingedreht.
Genau, wir haben gelacht am Ende. Ja, ist vielleicht
wir besser. Haben gelacht genau. Und Lachen ist wichtig. Liebe Frau Preradovic, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und sehr ich gerne. Wünsche Ihnen alles, alles Gute.
Ja, vielleicht sprechen wir uns in einem Jahr nochmal wieder und gucken mal, wie es so war.
Sehr gerne. Tschüss.